Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Schön, wieder Schule, prima. Ich freue mich, dass ich heute mal im ersten Gottesdienst sein darf. Ich bin ja meistens im zweiten Gottesdienst mit meiner Frau zusammen. Heute mal im ersten, das freut mich. Der Manuel hat mich vor längerer Zeit gefragt, ob ich gern die Predigt heute machen möchte, da ja die meisten Prediger und der Ältestenkreis dieses Wochenende auf der Gemeindefreizeit ist und deswegen keiner predigen konnte. Und ich habe dann natürlich zugesagt und habe mir dann gedacht, hey super, wenn die Ältesten mal weg sind, dann können wir ganz offen und ehrlich reden miteinander. So super, kleiner Scherz, nee. Vielleicht zwei Takte noch zu mir, weil mich nicht alle kennen. Ich bin Benjamin Vorher, 32 Jahre alt. Ich bin verheiratet mit Miriam. Wir haben zwei kleine Kids und ich komme aus Süddeutschland, hört vielleicht noch ein bisschen. Und ich arbeite im Forum Wiedenest als Jugendmissionar. Und wir sind seit 3 Jahren ungefähr Mitglied hier in der Gemeinde. Ich denke, viele von euch haben noch die Bilder von den großen Überschwemmungen im Kopf, die in Bayern zum Beispiel waren, in Ostdeutschland waren. Das waren wirklich dramatische Bilder. Und wer sie nicht mehr im Kopf hat, ich habe ein paar davon mitgebracht mal. Hier aus der Region Bayern, wo ganze Ortschaften unter Wasser gesetzt worden sind. Deckendorf, auch komplett das Ortsschild und die Bushaltestelle, alles unter Wasser. Passau, ganz schlimm auch erwischt, wo die Innenstadt stark überflutet worden ist. Die Menschen sind diesen Naturgewalten ausgesetzt. THW, Rote Kreuz, Feuerwehr musste ausrücken und den Menschen helfen, die in Not lagen. Und hier mal zwei Bilder oben bei der Überschwemmung. Diese Naturgewalten, die reindrücken in die Altstadt von Passau und unten, wie es normalerweise dort aussieht. Und ich glaube, dass die Menschen, die dieses starke Unwetter erlebt haben, ich glaube, dass die Menschen, die diese Notsituation erlebt haben, wirklich existenzielle Ängste und Nöte hatten in dieser Zeit. Ich glaube, dass sonst wir in Deutschland solche Notsituationen, solche starken Naturgewalten nicht erleben. Und ich möchte jetzt in der Predigt mit euch gemeinsam über einen Bibeltext nachdenken, wo auch Menschen, Naturgewalten, stark, extrem ausgesetzt worden waren. Und ich möchte mit euch gemeinsam nicht über ein Hochwasser reden, sondern auch über Wasser. Ich möchte mit euch über einen Seesturm reden. Und wahrscheinlich fängt es bei euch schon im Kopf das Rattern an. Okay, Seesturm, da fällt schon mal Paulus raus und auch Jona. Richtig, es wird jetzt, was bleibt übrig, der Seesturm und der sinkende Petrus. Darüber möchte ich heute mit euch gemeinsam nachdenken, über den sinkenden Petrus und den Sturm, der da brauste. Und deswegen, wie der Esko schon gesagt hat, habe ich meine Predigt Lebensstürme genannt. Und ich möchte mit euch jetzt gemeinsam Matthäus 14, 24 bis 33 vorlesen. Wer die Bibel dabei hat, kann gerne mitlesen. Matthäus 14, die Verse 24 bis 33. Das Boot mit den Jüngern war inzwischen weit draußen auf dem See. Der Wind trieb ihnen die Wellen entgegen und machte ihnen schwer zu schaffen. Im letzten Viertel der Nacht kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, erschraken sie und sagten, ein Gespenst, und schrien vor Angst. Sofort sprach Jesus sie an, fasst Mut, ich bin's, fürchtet euch nicht. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot aus, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Als er dann aber die hohen Wellen sah, bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie, hilf mir, Herr! Sofort streckte Jesus seine Hand aus, fasste Petrus und sagte, du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt? Dann stiegen die beiden ins Boot und der Wind legte sich. Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich Gottes Sohn. Die Jünger sind in einem Boot unterwegs auf dem See Genezareth. Wenige Stunden davor haben sie noch die Speisung der 5000 erlebt. Und dann sollten sie gemeinsam mit einem Boot über den See fahren. Und Jesus hat sich selbst zurückgezogen auf einen Berg, um zu beten. Und da steigt unsere Geschichte auch direkt in Vers 24 ein. Es hatte sich ein Gewitter, ein Sturm zusammengebraut. Die Jünger waren wirklich im Boot und hatten alle Hände voll zu tun, um das Wasser ja sprichwörtlich über Boot zu halten. Oh, Entschuldigung, das Boot, das war's falsch, ne? Um das Boot über Wasser zu halten. Die Jünger machten sich also mehr als Sorgen, obwohl einige von ihnen ja von Berufswegen Fischer, also Seeleute waren. Und die Jünger merkten langsam, okay, wir können rudern und rudern und rudern und machen und tun, aber wir sind nicht mehr Herr der Lage. Sie hatten Angst, dass das Boot untergehen könnte. Sie waren nicht mehr Herr der Lage in dieser Situation. Und hier stelle ich dir schon die erste Frage. Wo in deinem Leben bist du nicht mehr Herr der Lage? Was sind deine Lebensstürme und wo merkst du, dass du nicht mehr Herr der Lage bist? Welche Probleme oder Notlagen machen dir große Sorgen? Vielleicht der Leistungsdruck, den man standhalten muss, in der Schule, im Studium, auf der Arbeit, wo man merkt, dass die Anforderungen nicht mehr für die vorgegebene Zeit reichen, dass das nicht mehr möglich ist, diese Sachen umzusetzen. Wo man merkt, dass der Druck zu Hause mit dem ganzen Organisatorischen, mit den Kindern und allem Möglichen drum und dran, dass der Druck so hoch ist, dass du sagst, hey, ich schaffe das einfach nicht mehr. Oder macht dir die Beziehungs- oder Ehekrise Sorgen, wo du merkst, es wird einfach nicht besser. Wo du merkst, es wird nicht besser, obwohl du schon betest, lange dafür betest. Vielleicht verspürst du auch diesen Zwang, wenn deine Freunde oder deine Verwandten oder deine Arbeitskollegen dich zu Dingen motivieren, die du eigentlich nicht machen möchtest. Wo du merkst, hey, ich will eigentlich andere Werte leben. Ich möchte eigentlich andere Werte leben, anders sein. Aber die motivieren dich zu Dingen, die du nicht machen möchtest. Oder bist du in einer Notlage, weil du einfach mal die Wahrheit gesagt hast in einer Situation und jetzt will gefühlt die halbe Welt dir an den Kragen, obwohl du nicht bei der NSA gearbeitet hast oder irgendwelche Prison-Daten mal gegeben hast? Sind das Dinge, wo du merkst, okay, das bin ich in einer Notlage, da komme ich nicht mehr weiter, da bin ich nicht mehr Herr der Lage? Bei mir in meinem Leben war so eine Notsituation, so eine Notlage, die Arbeit, also die Diplomarbeit. Ich habe ja studiert, bevor ich auf die Bibelschule gegangen bin. Und dann habe ich am Abschluss eine Diplomarbeit geschrieben. Und das habe ich in einer Firma gemacht. Und in der Firma habe ich auch schon während meinem Studium viel gearbeitet. Und es war auch klar, dass ich nach diesem Studium dort anfangen werde, dort arbeiten werde. Und ich habe meine Diplomarbeit über ein praktisches Thema geschrieben. Und es hat zwei Abteilungen stark betroffen und eine teilweise. Und am Ende der Diplomarbeit habe ich dann die Abteilungsleiter der zwei Abteilungen die Arbeit Korrektur lesen lassen, aber aus Zeitmangel, wie das meistens so ist, dann nicht mehr den dritten Abteilungsleiter. Und ich habe quasi dann ihn und seine Abteilung etwas übergangen und das habe ich dann direkt nach der Abgabe von der Diplomarbeit ziemlich schnell gemerkt. Der Abteilungsleiter hat gleich mich und meinen Betreuer eingeladen zu einer Sitzung und dann hat er ja Stück für Stück für Stück meine Diplomarbeit auseinandergenommen. Die war sicherlich nicht perfekt, aber ich glaube, der Haupthintergrund für den Termin war, ich hatte ihn und seine Abteilung begangen. Ich hatte das einfach nicht auf dem Schirm. Und der Abteilungsleiter und ein Mitarbeiter von ihm haben dann alles rausgepickt und so und immer mehr und mir quasi so gefühlt einen Tiefschlag nach dem anderen verpasst und ich rutschte immer tiefer und tiefer und tiefer in meinem Stuhl und dann auf einmal, Herr Vorherr, glauben Sie eigentlich wirklich, was Sie da geschrieben haben? Und ich habe gemerkt, okay, in dem Moment hatte ich es mir wirklich echt verscherzt mit diesem sehr, sehr einflussreichen Mann in der Firma. Und diese Diplomarbeit oder dieses Gespräch, dieser Termin hat mich so beschäftigt, tagelang beschäftigt. Ich habe gemerkt, wie die Sorgen und ja, die Wellen der Sorge auf mich eingeschlagen sind. Und ich habe gemerkt, hey Mensch, mit diesem Mann, mit dieser Abteilung habe ich mir das wirklich verscherzt. Und ich habe mir gedacht, hey, was für eine Stadt hast du in dieser Firma? Und wie kannst du das ändern? Und ich habe gemerkt, ich bin nicht mehr Herr der Lage gewesen in dieser Situation. Die spannende Frage ist ja jetzt, wie können solche schwierigen Situationen gelöst werden? Und noch viel spannender ist, wo war Jesus in dieser Situation? Schauen wir weiter im Text. Jesus ist nicht bei seinen Jüngern im Boot. Er scheint weit weg zu sein. Doch in der Parallelstelle in Markus 6, Vers 48 lesen wir, Jesus sah, dass sie kaum noch das Boot steuern konnten, weil sie gegen einen schweren Sturm anzukämpfen hatten. Jesus sieht die Situation der Jünger sehr genau. Jesus sieht auch unsere Notlagen, unsere Lebensstürme sehr genau. Und Jesus sah auch meine Situation damals in der Firma sehr genau. Jesus sieht deine und meine Lebensstürme. Jesus kennt deine und meine Lebensstürme. Im nächsten Vers, in Vers 25, kommt dann Jesus in die Situation hinein. Jesus lässt seine Jünger nicht alleine in dieser Notlage. Jesus ist nicht ein externer Berater, der mal einfliegt, von außen mal ein bisschen drauf guckt und dann wieder rausgeht aus der Situation. Nein, er kommt in die Situation hinein. Und das Schöne ist, dass die Bibel hier wieder mal so schön ehrlich ist. Denn, wie geht's weiter? Die Jünger erschraken. Hier steht nichts von irgendwelchen großen Glaubenshelden oder sowas. Nein, die haben wirklich Angst. Das war zu viel für die Jünger. Die haben stundenlang versucht, das Boot über Wasser zu halten, haben gekämpft. Und dann kommt noch so eine Gestalt übers Wasser gelaufen. Das war zu viel. Das war zu viel für die Situation, für die Jünger. Und Jesus weiß hier ganz genau, was dran ist, was die Jünger brauchen. Er spricht ganz seelsorgerlich zu den Jüngern und sagt, fasst Mut, ich bin's, fürchtet euch nicht. Jesus sagt hier genau das Richtige, er erfüllt die Grundbedürfnisse der Jünger nach Sicherheit und trifft genau ins Schwarze. Er sagt, fasst Mut, ich bin's, fürchtet euch nicht. Jesus gibt hier keine Instruktion, wie man den Karren wieder aus dem Dreck fährt. Er sagt nicht irgendwie, ja, ihr müsst mal hier rechts ein bisschen mehr das Segel setzen und links ein bisschen mehr rudern. Nein, er sagt auch nicht, okay Jungs, jetzt könnt ihr noch mal was lernen, eine kleine Lehrstunde hier, spuckt in die Hände, ich stelle jetzt mal hier den Sturm. Nein, Jesus kommt hinein und spricht ganz selbstsorgerlich Mut zu, in die Herzen der Jünger hinein. Das Schöne ist, ich finde, Jesus spricht hier so ein bisschen mit den Jüngern wie mit den kleinen Kindern. Ich habe ja selbst zwei Söhne, den Micha, der ist 3 Jahre alt und der Joel, der ist 6 Monate alt. Und wenn der kleine Joel sich erschreckt und wirklich schreit, dann beruhige ich ihn am besten, wenn ich ihm meine volle Aufmerksamkeit schenke und ihm Mut zuspreche, wenn ich sage, hey Joel, es ist okay, der Papa ist da, Joel, alles ist gut. Und das Gleiche macht Jesus hier auch. Er spricht seinen Jüngern Mut zu, schenkt ihnen seine volle Aufmerksamkeit. Er sagt zu den Jüngern, fasst Mut, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und Jesus sagt uns das auch, fasst Mut, ich bin's, fürchtet euch nicht, auch wenn der Druck da ist auf der Arbeitsstelle oder im Studium oder in der Schule. Fürchtet euch nicht, ich bin bei dir. Fasst Mut, ich bin's, fürchtet euch nicht, auch wenn Beziehungen zum Partner oder zur Verwandtschaft schwierig sind. Ich bin dabei. Ich bin mit dir in dieser Situation. Und auch für mich persönlich galt das damals, Benjamin, fass Mut. Ich bin bei dir. Hab keine Angst wegen dieser Situation mit dem Abteilungsleiter in der Firma. Ich habe dann 2008, als ich dann an die Bibelschule gewechselt bin, meinen ersten Rundbrief geschrieben. Und habe dann den Rundbrief auch an meine Kollegen geschickt von meiner früheren Firma. Und weil ich wusste, dass die meisten nichts mit Bibelschule oder sonstigem zu tun haben oder das verstehen können, dachte ich mir, okay, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert. Ich habe gleich mal an 40 Leute von meiner Firma den Rundbrief geschickt. Dachte ich, oh komm, zack, drauf hier. Und mal gucken, ist ja auch ein Zeugnis so ein bisschen. Und von den 40 Arbeitskollegen haben sich genau 4 Leute gemeldet auf diesen Rundbrief. 3 meiner engsten Arbeitskollegen, mit dem ich im Team war, und dieser Abteilungsleiter. Ich habe die Mail nochmal ausgekramt, ich habe sie heute mal mitgebracht hier und möchte mal kurz vorlesen. Hallo vorher, es freut mich zu lesen, dass es Ihnen und Ihrer Frau gut geht und Sie offensichtlich glücklich sind. Haben Sie bitte Verständnis, dass ich zu Ihrem Rundbrief nur sehr wenig Bezug habe, da ich ja Sie kaum und Ihre Frau nicht kenne. Gerne können wir uns aber treffen und austauschen, wenn Sie meiner Gegend sind. Ansonsten wünsche ich Ihnen und Ihrer Frau weiterhin alles Gute und Gottes Segen. Beste Grüße, Punkt, Punkt, Punkt. Ich fand es interessant, dass ausgerechnet dieser Abteilungsleiter, mit dem ich wirklich herausgefordert war, sich gemeldet hat. Und ich fand das schön, dass für mich zumindest gefühlt die Situation geklärt war. Für mich war die Situation geklärt und es war ein starkes Zeugnis von Wertschätzung mir gegenüber. Und ich fand das schön, dass Jesus in diese Situation hineingekommen ist. Warum das so war, keine Ahnung. Aber ich habe gemerkt, dass Jesus zumindest für mich emotional diese Situation gelöst hat. Jesus sieht unsere Situationen sehr genau. Er weiß, welche Lebensstürme in meinem, in deinem Leben sind. Und er kommt hinein und sagt uns, fasst Mut, fürchtet euch nicht, ich bin bei euch. Nun stellt sich ja die Frage, wie reagieren die Jünger auf die Situation? Wie würdest du reagieren auf die Situation? Wie reagiere ich auf Lebensstürme? Aber schauen wir uns nochmal zurück in den Text rein. Wie reagieren die Jünger? Und wer meldet sich zuerst zu Wort? Richtig, mein Lieblingsjünger, Petrus. Ich nenne ihn auch so ein bisschen den Obelix von den Jüngern. Obelix, weil er immer den Mund gern voll nimmt, oder mal draufhaut, zack, hier im Garten Gethsemane, zack, Ohr ab, Blut spritzt und so. Obelix. Petrus meldet sich mal wieder als erstes zu Wort. Aber einer seiner großen Stärken war, er hat sich und seinen Glauben immer wieder herausgefordert. Er wollte immer wieder ganz eng bei Jesus sein und er wollte immer ganz eng mit Jesus unterwegs sein. Petrus stellt sich hier voll und ganz den Problemen um sich herum. Er hat ganz schnell wieder Mut gefasst und möchte auf Jesus zugehen. Und das hier sprichwörtlich. Und das, obwohl sich die Situation um ihn herum nicht geändert hat. Der Sturm war immer noch da, die Wellen haben immer noch getobt, es war immer noch laut und es regnete immer noch stark. Die Situation hat sich nicht geändert, aber Petrus wollte gerade in diesen stürmischen Zeiten auf seinen Herrn, auf Jesus zugehen. Petrus will auf dem Wasser gehen. Aber Achtung, Petrus, Wasser hat doch keine Balken. Hat sich etwa dein Mut in Übermut verändert? Nein, denn in Vers 28 lesen wir dann, Herr, wenn du es bist, sagt Petrus, dann befiehl du mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Petrus war ganz klar, er wusste ganz genau, Jesus, befiehl du mir, auf dem Wasser zu gehen. Petrus stellt sich voll und ganz unter die Autorität Gottes, unter die Autorität von Jesus. Jesus ist der, der das Wunder bewirken soll. Jesus ist der Macher. Und Petrus darf nur der Ausführende sein. Jesus ist der Dirigent und Petrus darf hier mal kurz die erste Geige spielen. Und dann, was passiert dann? Petrus steigt tatsächlich aus. Was steht da? Petrus steigt tatsächlich aus. Und wir haben das alle schon so oft gehört. Für uns ist das gar nichts Besonderes mehr. Petrus steigt aus dem Boot aus. Klar, läuft über das Wasser. Haben wir schon tausendmal gehört, in der Kinderstunde wahrscheinlich schon. Aber das steht hier schwarz auf weiß und das ist ein entscheidender Punkt heute Morgen. Glaubst du daran, dass Gott die Macht hat über alle Gewalten, dass er übernatürlich wirken kann in deinem Leben, im Leben der Menschen, weltweit? Glaubst du das, dass Gott übernatürlich wirken kann? Und es muss keiner ein Professor sein für die Physik, dass er weiß, okay, das geht physikalisch nicht. Man kann nicht übers Wasser laufen. Und wer es testen möchte, wir können nachher mal hier das Taufbecken einlassen, vielleicht kann mal jemand rüberlaufen. Es funktioniert einfach nicht. Man kann nicht übers Wasser laufen. Das funktioniert nicht. Aber die Frage ist nun hier, glauben wir an einen Gott, der übernatürlich eingreifen kann? An einen Gott, der Notlagen und Situationen klären kann, eingreifen kann, wo menschlich gesehen keine Möglichkeit mehr da ist, wo kein Ausweg sichtbar ist. Glauben wir an einen Gott, der Wunder tun will, auch noch heute, und Wunder tut auch noch heute? Glaubst du an Wunder in deinem Leben, an das Eingreifen des allmächtigen Gottes? Petrus wollte daran glauben und er steigt tatsächlich aus. Er steigt nicht nur aus dem Boot, sondern auch aus allen rationalen Denkmustern. Steigt aus und lässt diese zurück im Boot. Er steigt aus dem Boot, geht auf Jesus zu. Vielleicht ein Stück weit zuerst den rechten Fuß, ganz langsam aus dem Boot heraus, dann den linken Fuß und dann läuft er auf Jesus zu und merkt, wow, das Wasser trägt ihn. Und beim Supertalent wäre er bestimmt sicherlich auf dem ersten Platz, würde das direkt gewinnen, weil das übernatürlich ist, weil das verrückt ist. Aber dann auf einmal richtet Petrus nicht mehr seinen Fokus auf Jesus. Nein, er merkt auf einmal, oh, die Situation um mich herum hat sich noch nicht verändert. Er merkt auf einmal, der Sturm ist immer noch da. Er merkt auf einmal, die Wellen rechts, links brechen. Die Gischt bläst ins Gesicht Wasser. Er ist wahrscheinlich pitschnass und merkt, oh Mann, der Sturm ist immer noch da. Und dann auf einmal sein Blick nicht mehr bei Jesus. Er sieht die großen Wellen, hat Angst. Er fängt an zu sinken. Und was passiert dann? Er ruft, als guter Christ ruft er, ich muss nur mehr Bibel lesen und mehr beten. Nein. Er sagt, hilf mir, Herr. Herr, hilf mir. Er richtet seinen Blick wieder auf Jesus aus. Und das Schöne ist, wenn man jemand etwas zuruft, dann richtet man auch automatisch seinen Blick auf die Person. Ich rufe ja auch nicht mit dem Esko irgendwas zu und sage, hey Esko, wie geht's dir? Sondern ich richte meinen Blick wieder auf die Person. Und Petrus ruft Jesus zu, Herr, hilf mir, richtet seinen Blick wieder auf Jesus. Und Leute, das ist das Entscheidende. Und wenn ihr euch heute Morgen nur einen Satz merken wollt, dann ist es der. Wende dich gerade in deinen Krisen an Jesus. Wende dich gerade in deinen Krisen an Jesus. Gerade dann, wenn die Stürme toben und wenn du merkst, hey, ich bin nicht mehr Herr der Lage, wende dich gerade in diesen Situationen an Jesus. Petrus wurde in seiner Notsituation aktiv. Er stellte sich den Problemen und forderte seinen Glauben sogar noch raus. Er ging auf Jesus zu und ließ sich durch die Rückschläge und Ängste, die er hatte, nicht lange vom Blick auf seinen Herrn abbringen. Wie reagiert Jesus auf den sinkenden Petrus? Das lesen wir dann in Vers 31. In Vers 31 steht dann, Jesus greift sofort ein. Jesus greift sofort ein und packt Petrus am Arm. Blitzschnell greift ein. Jesus wartet nicht ab, bis Petrus sprichwörtlich das Wasser bis zum Halse steht. Nein, Jesus greift sofort ein. Glaubst du, dass Jesus in deinem Leben eingreifen kann? Glaubst du, dass Jesus in dein Leben eingreifen kann? In deinen Notsituationen, dass er zupackt? Und das Interessante ist, Jesus legt dann den Finger auf den wunden Punkt und sagt, Petrus, hey, warum hast du gezweifelt? Warum hast du gezweifelt? Warum hast du so einen kleinen Glauben? Ein paar Stunden vorher haben die ganzen Jünger noch die Speisung der 5000 live erlebt. Sie haben das Brot genommen, die Fische genommen, haben sie verteilt, haben gemerkt, hey, es wird nicht weniger. Es wird nicht weniger. Sie haben dieses Wunder live erlebt. Aber zumindest hat es beim Petrus nicht lange nachgewirkt. Und wir merken, dass Petrus hier ganz menschlich, ganz natürlich, wenn ich in mein Leben gucke, sich ganz normal verhält. Ich erlebe mit Gott, mit Jesus große Dinge und merke, wow, da hat er mich gebraucht, da hat er gewirkt, da hat er in meine Notsituation hineingesprochen, hat gehandelt und wenige Tage später merke ich wieder, hey, ich kann da an vieles nicht glauben, habe meine Zweifel, bin traurig, bin bedrückt, drehe mich um mich selbst, richte meinen Fokus nicht mehr auf Jesus und ich merke, Jesus ist dabei und hinterfragt auch meinen Glauben, sagt, hey, ich greife ein, glaub an mich. Glaub an mich, dass ich derjenige bin, der immer wieder eingreift in diese Notsituation. Jesus will Petrus, Jesus will dich, Jesus will mich immer wieder an seinen Arm nehmen und sagen, hey, fass Mut, ich bin bei dir. Er will uns stützen und er will uns halten in diesen Situationen, wo wir nicht mehr Herr der Lage sind. Eine Sache ist mir dabei noch ganz wichtig. Auch wenn Jesus Petrus an den Arm ergriffen hat, auch wenn Jesus mit Petrus zusammen ins Boot gegangen ist und Petrus wieder im Boot saß, waren trotzdem die Ergebnisse der davor liegenden Ereignisse immer noch da. Petrus war immer noch pitschenass. Petrus war wahrscheinlich immer noch etwas verängstigt oder verstört. Und es war noch nicht so, dass sich in Petrus seinem Leben alles geändert hat. Ich will damit sagen, dass auch wenn Jesus uns Mut gibt und auch wenn Jesus uns stützt in diesen Notlagen, in diesen Lebensstürmen, dann werden sich nicht zwingend alle äußeren Umstände klären. Dann wird nicht Not und Leid direkt weg sein. Leid ist nun mal Teil der Welt und Eskolas erzählt von seinem persönlichen Lebenssturm mit Sarah, mit seiner Tochter. Das heißt nicht, wenn Jesus uns Halt und Kraft gibt und geben will, dass deswegen alle Umstände auf der Erde wieder geklärt werden. Aber wir dürfen wissen, dass Jesus in unserem Leid mit dabei ist und dass er uns stützen, trösten und dass er uns helfen möchte. Nun, in Vers 33 kommt das Entscheidende am Schluss. Wunder Jesu, das Eingreifen Jesus in deinem Leben, in meinem Leben, im Leben der Jünger, hat immer das Ziel, dass unser Glaube vertieft wird. Es hat immer das Ziel, dass unser Glaube vertieft wird. Jesus greift unser Leben ein, damit wir fester an ihn glauben können, dass wir mehr vertrauen können. Der Glaube an Jesus, weil dieser unsere Probleme und Nöte sieht, weil Jesus unsere Situationen genau sieht, hineinkommt und auch eingreifen will, weil er uns stützen will, weil er uns Kraft geben will und weil er unseren Glauben herausfordern will, weil er auch möchte, dass wir ab und zu über die Bordkante hinaustreten, in den Sturm hinein und auf Jesus zugehen. Er möchte, dass unser Glaube stärker wird. Und das lesen wir in Vers 33, wo die Jünger sagen, du bist wirklich Gottes Sohn. Sie haben das erlebt, du bist wirklich Gottes Sohn. Sie erkennen das. Und Jesus möchte, dass wir in unseren Krisen auf Jesus zugehen und dann unser Glaube gestärkt wird. Er kennt unsere Schmerzen ganz genau, unsere Notlagen, unsere Lebensstürme kennt Jesus ganz genau. Er kommt hinein und möchte, dass wir uns gestützt, getrost, geholfen, ja, wissen. Und er möchte, dass unser Glaube dadurch gestärkt wird. Er möchte uns Mut und Kraft schenken. In unseren Stürmen, in unseren Notlagen. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du dich in dieser Geschichte wiederfindest. Mir hilft das immer so, wenn ich bei so einer Predigt zuhöre, wenn ich so ein paar Fragen habe, die ich klären kann für mich. Deswegen habe ich ein paar vorbereitet. Und die erste Frage ist, was war dein letzter Lebenssturm? Wo hast du gemerkt, dass du nicht mehr Herr der Lage warst? Wo hast du gemerkt, okay, da gleitet dir das Ganze aus den Fingern? Da bist du nicht mehr Herr der Lage gewesen, da konntest du nicht mehr selbst die Dinge regeln. Wie hast du Jesus in dieser Situation erlebt? Oder wie erlebst du aktuell in dieser Situation vielleicht Jesus? Erlebst du ihn? Oder hast du das Gefühl wie bei den Jüngern, dass du ruderst und ruderst und ruderst, dass du tust alles, was in deiner Macht steht, aber dass du nicht vorankommst, dass Jesus nicht da ist gefühlt, dass du alleine bist, dass du sagst, hey Jesus, wo bist du? Hast du das Gefühl, dass er weit weg ist? Oder hast du erlebt oder erlebst du, dass Jesus in diese Situation hineingekommen ist? Hast du erlebt, dass er eingegriffen hat? Wie möchtest du dich das nächste Mal in so einem Lebenssturm verhalten? Beim nächsten Lebenssturm, der kommen wird, definitiv. Lebensstürme gehören nun mal zu unserem Leben. Wie möchtest du dich das nächste Mal verhalten? Willst du aktiv auf Jesus zugehen, deinen Glauben herausfordern lassen, deine rationalen Gedanken, die Lösungsansätze, die du hast, beiseite legen und sagen, ja, ich möchte auf Jesus zugehen, möchte ihm das Problem abgeben, ans Kreuz bringen, den Fokus auf Jesus ausgerichtet lassen, Was hilft dir, damit du mehr an das Eingreifen von Jesus in deinem nächsten Lebenssturm glauben kannst? Hilft dir, dass du mit jemandem über die Situation redest? Dass du einen Gebetspartner oder eine Gebetspartnerin hast, mit der du reden kannst, mit der du für die Situation beten kannst? Mit der Person, wo du sagst, hey, lass uns beten, einmal in der Woche vor der Arbeit, für die Situation auf der Arbeit. Oder bete gerade dann, wenn ich selbst nicht mehr beten kann. Wenn ich keinen Mut habe, wenn mein Glaube wirklich ins Wackeln kommt, ins Wanken kommt, bete du bitte für mich. Hilft dir es, wenn du was aufhängst, irgendwo an deinen Spiegel, was Konkretes, oder wenn du was ins Portemonnaie legst, in die Bibel legst? Wenn du an Dinge erinnert wirst, wo du sagst, ja, ich möchte Mut fassen. Ich habe ein paar von diesen Merkzetteln mitgebracht, diese weißen, gelben. Die sind, da ist vorne ein Boot drauf in einem Seesturm und hinten steht der Vers drauf, den Jesus dir heute zusprechen möchte. Fasst Mut, ich bin's, fürchtet euch nicht, spricht Jesus Christus. Hilft dir es, wenn du sagst, ja, ich möchte das in mein Portemonnaie legen, neben meine Stempelkarte, oder ich möchte es an den Badezimmerspiegel hängen? Dann nimm gerne so einen Zettel mit, liegen draußen aus oder hier vorne liegen auch welche aus, wo du sagst, ja, ich möchte das nächste Mal wirklich mit Mut und mit Vertrauen, mit Glaube an Jesus in diese Situation hineingehen und in diese Situation auch ausharren, weil ich weiß, dass Jesus hineinkommen will und weil er mir helfen will und weil er mich stützen will. Keine Ahnung, was dir hilft. Vielleicht, dass du wirklich sagst, ich möchte mit jemandem drüber reden, oder mit jemandem zusammen beten. Und beten kann man auch gut am Telefon. Erlebe ich immer wieder mit Leuten, mit Freunden, die mit mir gemeinsam für Situationen beten. Ich war selbst noch nie Opfer von einem Hochwasser. Ich war selbst noch nie in einem Seesturm. Ich glaube, dass Menschen, die ein Hochwasser erleben, wirklich in einer starken Notlage sind. Dass sie wirklich in einer starken Notsituation sind, wo sie merken, sie sind nicht mehr Herr der Lage, wenn das ganze Haus unter Wasser steht. Ich glaube, dass solche Menschen wirklich existenzielle Ängste und Sorgen haben. Und ich glaube, dass sie wirklich sagen, hey, mein ganzes Hab und Gut ist weg. Wie soll es weitergehen? Aber ich glaube auch, dass Jesus in diesen Situationen Mut und Halt geben will, auch über unsere rationalen Gedanken hinaus. Ich glaube, dass Jesus Christus in unsere Situation hineinkommt und dass er dir zusprechen möchte, fass Mut, ich bin's, ich bin bei dir. Ich möchte in meinen Lebensstürmen weiterhin und immer mehr an Jesu Hand festhalten können. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.